Sie hören Ihr Lokalradio auf der 107,1. Hier bei uns geht es jetzt weiter mit der wöchentlichen Ringvorlesung der Georg-August-Universität. In diesem Sommersemester beschäftigen sich Experten verschiedener Fachrichtungen unter dem Motto »Das sogenannte Böse« mit dem Thema Kriminalität in all ihren Facetten. Und da geht es heute um die Damen der Schöpfung. Die Tübinger Kriminologieprofessorin Rita Haverkamp referiert über »Das Böse und die Frauen« als Opfer und Täterinnen. Die Aufzeichnung der gestrigen Vorlesung hören Sie jetzt hier im Stadtradio Göttingen.
Herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Guten Abend. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag »Das Böse und die Frauen«. Die Titelfolie mit der ihr Kind tötenden Mutter ist ein Sinnbild für die böse Frau. Eine Mutter, die Leben schenkt und es ihrem Kind nimmt. Dieses Urdrama, das sich dem Verstehen entzieht, findet sich seit langem in der Mythologie. Bekannt ist vor allem die Figur der Lilith als Archetyp des weiblichen Bösen. In der jüdischen Überlieferung ist Lilith die erste Frau von Adam und von Jahwe erschaffen. Lilith floh aus dem Garten Eden, weil sie sich Adam nicht unterwerfen wollte. Deshalb gilt sie heutzutage auch als ein Symbol der autonomen Frau, nach der feministische Buchläden und Frauenzentren benannt sind. Liliths Ungehorsam führte zu ihrer Verfluchung. In der Mythologie wird Lilith zum personifizierten Bösen. Sie ist eine unsterbliche Dämonin, die Kinder tötet und Männer verführt. Im orthodoxen Judentum gibt es bis in die Gegenwart Amulette zum Schutz von Neugeborenen vor Lilith. Der Lilith-Mythos hat sich in vielen Abwandlungen auch im koptischen, aramäischen und armenischen Volksglauben verbreitet. Nach dieser Einstimmung auf das Thema möchte ich Ihnen vorstellen, was Sie heute erwartet. Zunächst möchte ich mich dem ambivalenten Begriff des Bösen widmen und in diesem Rahmen das Böse in der Kriminologie ansprechen. Im Anschluss komme ich zur Kriminalität von Frauen. Neben Opfer- und Tatverdächtigenzahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik behandle ich einzelne spezifisch weibliche Erklärungsansätze, um hiernach auf die Dualität von Gut und Böse mit Blick auf Stereotypen einzugehen. In den letzten Jahren erhält das Opfer, das auch Straftaten begeht, unter dem Stichwort Victim-Offender-Overlap mehr Aufmerksamkeit. Und der spielt auch bei Frauen eine Rolle. Danach befasse ich mich mit Frauen im Strafvollzug, die im Vergleich zu männlichen Strafgefangenen doppelt stigmatisiert sind. Nicht nur die Strafbarkeit, sondern auch der Verstoß gegen die traditionelle Rolle als sich kümmernde Frau und Mutter sind hier anzuführen. Nach Statistiken zur Entwicklung der Gefangenenzahlen stelle ich Ihnen meine ältere Studie mit Frauen im Strafvollzug vor. In diesem Rahmen finden die Täterwerdung und die Opferwerdung der Frauen Berücksichtigung. In meinem Fazit möchte ich der Frage nachgehen, ob in der Kriminologie das Böse eine passende Bezeichnung für strafbares Verhalten von Frauen ist. Im Alltag wissen wir in der Regel, was gut und was böse ist. Das absolut Böse ist leicht zu identifizieren und ihm fehlt das Menschliche. Beispiele hierfür sind skrupellose Mörder, gewissenlose Terroristen und Kinderschänder. Schwieriger wird es für uns, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie ein Mensch böse wird und was hinter dem Bösen steckt. Dann zeigt sich, dass das Böse ein schillernder und facettenreicher Begriff ist, dessen Komplexität den Diskurs in der Wissenschaft prägt. Das Böse zeichnet eine Bedeutungsvielfalt aus, die einer einheitlichen wissenschaftlichen Begriffsbestimmung entgegensteht. Ein Begriffsverständnis des Bösen setzt jedoch schon voraus, dass man sich auf ein einheitliches Wertesystem von guten und bösen Handlungen verständigt. Noch dazu handelt es sich nicht um einen wissenschaftsübergreifenden Begriff. Die einzelnen Disziplinen ringen aus ihrem jeweiligen Blickwinkel um eine Definition. Eine interdisziplinäre Auseinandersetzung findet kaum statt. Die unterschiedlichen Ausgangspunkte des Bösen stellen anschaulich Synonyme des Bösen in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen dar. Beispiele sind in der Theologie die Begriffe Sünde und Teufel, in der Philosophie Freiheit und Preis der Freiheit, in der Psychologie Aggression, in der Soziologie Anomie und Mangel an sozialer Kontrolle und die Kriminologie als interdisziplinäre Wissenschaft neben Gewalt und Kriminalität die Synonyme der Psychologie und Soziologie. Traditionelle Forschungszugänge zum Bösen sind die Philosophie und vor allem die Theologie. Dabei wird zwischen einem passiven und einem aktiven Übel unterschieden. Bei einem passiven Übel stößt einer Person etwas zu, sie wird gefährdet oder beeinträchtigt. Hingegen kennzeichnet das aktive Übel das bewusste und willentliche Zufügen von Schaden. Die Überlegungen kreisen meist um das aktive Übel, als das, was nicht sein soll und trotzdem ist. In den drei monotheistischen Religionen ist der biblische Mythos des Sündenfalls das Urdokument der Beschreibung des Bösen. Beim Judentum und Christentum trägt der Mensch das Böse in sich. Im Judentum als Erkenntnis des Guten und Bösen mit der Tat des Bösen und im Christentum als Erbsünde. Demgegenüber widerfährt im Islam den Menschen das Böse von außen, auf das sich der Mensch aus Schwäche einlässt. In der Philosophie gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Nach Platon ist das Böse alles Verderbende und Zerstörende, ein notwendiges Gegenprinzip zum Guten, alles Erhaltende und Fördernde. Danach handelt der Mensch nicht freiwillig böse, das heißt, unmoralisches Handeln geschieht wider besseres Wissen. Im Unterschied dazu sieht Hobbes im Bösen die grundsätzliche Bereitschaft des Menschen, seine eigenen Interessen gewaltsam durchzusetzen. Dabei ist der Mensch von Natur aus nicht schlecht oder böse. Vielmehr werden Handlungen durch Gesetze schlecht oder böse. Dem widerspricht Hegel, da das Böse als bewusstes Zuwiderhandeln und als Gegenpart des Guten versteht. Ihm zufolge ist der Mensch dann böse, wenn er wider die Vernunft handelt. Unter welchen Umständen werden Menschen böse? Wie lassen sich psychologische Entstehungsmechanismen moralisch böse Handlungen erklären? Aufschluss hierüber geben zwei Experimente in der Psychologie, die Ihnen vermutlich bekannt sind. Im 1961 durchgeführten Milgram-Experiment ging es um die Erforschung der Bereitschaft zu Gehorsam in einem Lehrer-Schüler-Setting. Den Probanden, die als Lehrer fungierten, wurde das Experiment als eine Untersuchung über die Auswirkungen von Strafe auf das Lernen vorgestellt. In Gegenwart des Anweisungen erteilenden Versuchsleiters hatten die Probanden die Aufgabe, den Lernfortschritt der Schüler zu überprüfen und sie bei Fehlern durch Zufügen von Schmerzen mit vermeintlichen Stromstößen zu bestrafen. Dabei stieg die Intensität der Elektroschocks mit der Fehlerfrequenz an. Das Forschungsteam interessierte, ab wann sich die Probanden weigerten, die Anweisungen des Versuchsleiters auszuführen und dessen Autorität anzuzweifeln. Die meisten Probanden befolgten die Anweisungen des Versuchsleiters, auch wenn der Schüler das Erleiden großer Schmerzen vortäuschte. Milgram erkennt hierin eine empirische Bestätigung der These von Hannah Arendt von einer Banalität des Bösen und konstatiert, ganz gewöhnliche Menschen, die nur schlicht ihre Aufgabe erfüllen und keinerlei persönliche Feindseligkeit empfinden, können zu Handlungen in einem grausigen Vernichtungsprozess veranlasst werden. Zitat Ende. Das Stanford Prison Experiment fand 1971 statt, um die Entscheidungsfreiheit bei disziplinarischen Maßnahmen zu erforschen. Die Versuchspersonen wurden in zwei Gruppen, nämlich Wärter und Gefangene, aufgeteilt und in einem Gefängnissetting untergebracht. Das Experiment musste nach 6 Tagen vorzeitig abgebrochen werden, weil die Gefängnissituation außer Kontrolle geriet. Die Wärter missbrauchten ihre Position bis hin zur Misshandlung von Gefangenen. Mehrere Gefangene mussten aufgrund von emotionalen Zusammenbrüchen vorzeitig entlassen werden. In der Forschung stößt das Stanford Prison Experiment auf Kritik angesichts der extremen Belastungsbedingungen für die Teilnehmer, die auch eine Replikation des Experiments unmöglich macht. Für die geschlossene Einrichtung Justizvollzugsanstalt bedeuten diese Ergebnisse, dass der Gefahr einer Ausnutzung des Machtgefälles zwischen Vollzugsdienst und Gefangenen durch Normen und Kontrollmechanismen entgegengewirkt werden muss. Die Ergebnisse beider Experimente bringen jedoch eindrucksvoll zum Ausdruck, dass nach Hannah Arendts Banalität des Bösen ganz normale Menschen unter besonderen Umständen schlimme Handlungen, die ihnen vorher niemand zugetraut hätte, begehen können. Wenn wir uns aus kriminologischer Perspektive mit dem Bösen befassen, landen wir zuerst unweigerlich bei biologischen Theorien und Ansätzen. Den Anfang machte hier der Turiner Gefängnisarzt und Psychiater Cesar Lombroso mit seinem Buch »Der verbrecherische Mensch« aus dem Jahr 1876. Darin behauptet Lombroso, das Musterbild eines Verbrechers entdeckt zu haben. Lombroso vermaß Straftäter und stellte fest, dass viele von ihnen zusammengewachsene Augenbrauen und eine fliehende Stirn hatten. Deutlich in der Phrenologie, der Schädellehre des 19. Jahrhunderts, verhaftet, schloss er anhand der Schädelform auf kriminelle Triebe und angeborene seelische Anomalien. Das brachte den Gedanken vom geborenen Verbrecher hervor, einen atavistischen Menschentyp. Bekanntlich führen Lombroses Schlussfolgerungen aus seinen Forschungsergebnissen in die Irre. Nur auf ein Drittel seiner Probanden trafen seine Kriterien zu. Lombroso selbst räumte später ein, dass auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren bei seinen Probanden Kriminalitätsursachen darstellten. Seine eigentlich überdauernde Leistung ist sein von Empirie geleitetes Forschungsvorgehen, obgleich diese durch seine problematische Fixierung auf Anatomie als eine Erklärung für Kriminalität in den Hintergrund geriet. Denn diese Fixierung auf Anatomie begünstigt falsche Verdächtigungen und Vorverurteilungen. Mittlerweile hat sich in der Wissenschaft die Erkenntnis durchgesetzt, dass Verbrechen nicht per se erblich ist. Modernen biologischen Theorien liegt vielmehr die Annahme zugrunde, dass nur vereinzelt physische und psychische Faktoren erblich sind, die die Neigung zu strafbaren Handlungen negativ beeinflussen. Diese Ansätze werden meist in quasi experimentellen Situationen überprüft. So etwa die Theorie der konstitutionellen Prädisposition anhand von Zwillingsuntersuchungen, Adoptionsstudien oder der Untersuchung von Chromosomanomalien. In der modernen Kriminalbiologie wird auch der Einfluss von Hormonen wie Testosteron oder zerebrale Dysfunktionen auf das Verhalten untersucht. Den Ansätzen ist gemein, dass Kriminalität im Zusammenspiel von Genen und Interaktion mit der Umwelt entsteht. Obgleich es in der Kriminologie um Straftäter und Straftaten geht, ist dort explizite, auch empirische Forschung über das Böse nicht verbreitet. Bis dato gibt es kein Kriminologie-Lehrbuch zur Thematik. Selbst der Begriff des Bösen taucht nur vereinzelt in Stichwortverzeichnissen auf. Dies liegt an dem mit dem Begriff verbundenen ethischen und theologischen Wertvorstellungen, die in der Kriminologie als theoretische und empirische Wissenschaft nicht passen. Eine Differenzierung in Gut und Böse mag ein ungewolltes binäres Schwarz-Weiß-Denken fördern, was die Gefahr birgt, Menschen oder Teil von bzw. ganze Gesellschaften zu diskriminieren und zu dämonisieren. Abweichendes Verhalten von Menschen entzieht sich oft genug einer Bewertung in Gut und Böse und wandelt sich im Laufe der Zeit. Beredter Ausdruck hiervon ist der Wandel im Sexualstrafrecht. War früher männliche Homosexualität strafbar und die Vergewaltigung in der Ehe straflos, so ist dies heutzutage umgekehrt. Deshalb erscheinen neutralere bzw. weniger stark konnotierte Begrifflichkeiten für vermeintlich böse Handlungen angebrachter. Hierzu gehören schwach, krank, defizitär oder nonkonform. Wenden wir uns nun dem Thema Frauen und Kriminalität zu. In diesem Abschnitt werde ich hauptsächlich über die Täterinnenrolle sprechen. Bekanntermaßen besteht eine qualitativ und quantitativ ungleiche Kriminalitätsbelastung zwischen den Geschlechtern. Obwohl Frauen mit etwa 52% die Bevölkerungsmehrheit stellen, ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen und der Opfer ungleich niedriger. Die Opferrolle kommt mithin auch zur Sprache und dies sogleich. Die Abbildung zeigt Ihnen die Entwicklung der Opfer gesamt und nach Geschlecht in der polizeilichen Kriminalstatistik, kurz PKS, im Zeitraum von 2009 bis 2018. Vorher gab es keine gesonderte Opfererfassung. Die PKS enthält Daten über abgeschlossene Ermittlungsverfahren, die dann an die Staatsanwaltschaft übergeben werden. Dabei handelt es sich um das sogenannte Hellfeld, also die bekannt gewordenen Straftaten, Tatverdächtigen und Opfer. Opferzahlen gehen in die PKS nur bei bestimmten Straftaten und Gruppen ein. In dem Beobachtungszeitraum wurden allerdings in die Opferzählung stetig mehr Straftaten und Gruppen aufgenommen. Der aus der Abbildung ersichtliche Anstieg der Opferzahlen insgesamt von unter 1 Million 2009 auf über 1 Million 2018 geht vermutlich auf diese Ausweitung zurück. Das Geschlechterverhältnis ist ungleich. Etwa 40% der Opfer sind über die Jahre hinweg weiblich. Wie sieht das Geschlechterverhältnis bei den Tatverdächtigen aus? Aus der Abbildung geht die Entwicklung der weiblichen und männlichen Tatverdächtigen für die Jahre 2000 bis 2018 hervor. Im 21. Jahrhundert steigt die Zahl aller Tatverdächtigen bis 2004 leicht an, um dann bis 2009 zurückzugehen und den niedrigsten Stand zu erreichen. Dieser Rückgang betrifft vor allem die männlichen Tatverdächtigen. Bei den weiblichen Tatverdächtigen sinken die Zahlen in geringerem Ausmaß. Während die männlichen Tatverdächtigen um über 12% zurückgehen, sind es bei den weiblichen Tatverdächtigen lediglich 3,6%. 2015 macht sich die enorme Zuwanderung bemerkbar. In diesem Jahr und 2016 werden die Höchststände sowohl an männlichen als auch an weiblichen Tatverdächtigen verzeichnet. Danach gehen die Zahlen bei den Tatverdächtigen beiderlei Geschlechts merklich zurück und erreichen im Jahresvergleich 2017 und 2018 wieder Tiefstände. Der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen ist mit etwa 1/4 an allen Tatverdächtigen überproportional niedrig. Vergleichen wir hiermit die geschlechtsspezifischen Opferanteile, so stellen wir fest, dass der weibliche Anteil an Tatverdächtigen noch geringer ausfällt. Hiernach stellt sich die Frage, ob es frauenspezifische Delikte gibt, das heißt Taten, die meistens Frauen verüben. Der Tabelle können Sie entnehmen, dass Frauen 2018 nur bei 5 Straftaten die Mehrheit der Tatverdächtigen stellt. Weibliche Tatverdächtige dominieren eindeutig die beiden Straftaten Ausübung verbotener Prostitution und Vortäuschen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung mit einem Anteil über oder nahe 90%. 2/3 aller Tatverdächtigen machen Frauen bei der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht aus. Über die Hälfte der Frauen gelten als Tatverdächtige bei der Verleumdung auf sexueller Grundlage und der Entziehung Minderjähriger. Einen stattlichen Anteil von gut 44% haben die falsche Verdächtigung und die Misshandlung von Schutzbefohlenen. Bemerkenswert ist, dass diese Delikte mit der weiblichen Rolle als Mutter und gewissen Stereotypen über Frauen beispielsweise übles Gerede, verknüpft sind. Frauentypische Straftaten haben in zweierlei Hinsicht ein geringes Ausmaß. Es handelt sich um einzelne Delikte und um Randdelikte mit kleinen Fallzahlen von 353 Tatverdächtigen bei der Ausübung der verbotenen Prostitution und unter 5000 bei der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Zahlenmäßig dominiert allerdings der Ladendiebstahl, auch wenn der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen mit unter 37% am niedrigsten unter den abgebildeten Taten ist. Beim Ladendiebstahl geht es in der Regel um minderschwere Vergehen. Umgekehrt finden sich ebenso Delikte mit einem niedrigen Anteil an weiblichen Tatverdächtigen. Wie schon zuvor geht es dabei, bis auf die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, um Delikte mit geringen Fallzahlen von 91 Tatverdächtigen bei der Schutzgelderpressung bis über 4.300 Tatverdächtigen bei der Verletzung der Unterhaltspflicht. Lediglich etwa 1% der Tatverdächtigen stellen Frauen beim sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger, der Schutzgelderpressung sowie der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung. Ein Anteil von mehr oder unter 10% weiblicher Tatverdächtiger haben der erpresserische Menschenraub und die Fälschung technischer Aufzeichnung. Aber warum begehen Frauen Straftaten? Welche Erklärungsansätze gibt es hierzu in der Kriminologie? Die gängigsten Ansätze zur Erklärung von Frauenkriminalität finden sich in modernen biologischen Theorien, Persönlichkeitstheorien und soziologischen und sozialpsychologischen Ansätzen. Die moderne Kriminalbiologie beschäftigt sich, wie schon vorher erwähnt, um eine Vielzahl biologischer Einflussfaktoren auf das menschliche Verhalten und bezieht dabei Umweltbedingungen mit ein. Diese Perspektive steht jedoch im Hinblick auf ihre empirische Nachweisbarkeit immer noch am Anfang. Persönlichkeitstheorien versuchen, kriminelles Verhalten mit psychischen Eigenarten des Individuums zu erklären. Zum einen wird weibliche Kriminalität auf einen gestörten Identifikationsprozess in der Kindheit zurückgeführt, genauer eine defekte Mutter-Kind-Beziehung. In der Folge kommt es zu Identifikation- und Rollenfindungsproblemen, die neben dem Selbstbild auch die normkonformen Wertvorstellungen schädigen. Zum anderen wird weibliche Kriminalität aus persönlichkeitstheoretischer Sicht mit geschlechtsspezifischen Moralkonzepten erklärt. Das heißt, unter der Annahme, dass weibliche Moral von Fürsorge, Verantwortungsübernahme und der Ablehnung von Gewalt, männliche Moral von Nüchternheit, Rechten und Pflichten und Gerechtigkeit gekennzeichnet ist, begünstigt der weibliche Altruismus konformes Verhalten. Dies erklärt die niedrige Gewaltbereitschaft von Frauen. In Frage steht hier wieder die empirische Überprüfung. Eine Reihe von soziologischen und sozialpsychologischen Ansätzen führen weibliche Kriminalität auf geschlechtsspezifische Normsetzungen und die Sozialisation zurück. Diese Ansätze haben ihren Ausgangspunkt in einem dichotomen Rollenverhalten. Nach diesem Rollenverständnis gelten bestimmte Handlungen als richtig oder falsch in Abhängigkeit vom Geschlecht. Dies wird besonders deutlich an der Ritterlichkeitsthese und der Böse-Frau-These, wo auch das Wort böse auftaucht. Nach der Ritterlichkeitsthese, auch Kavaliersthese genannt, ist die Kriminalitätsbelastung der Geschlechter gleich verteilt. Allerdings zeigt sich im gesamten Strafverfahren ein geschlechtsspezifisch selektives Vorgehen der früher meist männlichen Entscheidungsträger. Danach behandeln männliche Polizisten und Staatsanwälte Täterinnen besser und die männlichen Richter neigen zu milderen Strafen. Dies gilt jedoch nur, solange sich die Frauen weiblichen Rollenstereotypen entsprechend verhalten. Hierzu gehören Delikte wie Ladendiebstahl oder Warenbetrug, die mit dem Einkaufsvergnügen von Frauen assoziiert werden. Anders ist es bei männerspezifischen Delikten wie Körperverletzung oder schwerer Diebstahl. Dann wird der Frauenbonus zu einem Frauenmalus. Hier setzt die böse Frau-These an. Danach werden Frauen für gleiche Straftaten härter als Männer bestraft, weil kriminelles Verhalten dem weiblichen Geschlechterrollenstereotyp widerspricht. Beide Thesen gelten heute als überholt. Zum einen ist die Richterschaft weiblicher geworden und zum anderen hat ein Bewusstseinswandel in den letzten Jahrzehnten stattgefunden. Ausgangspunkt feministischer Ansätze ist die Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat, die ihre Handlungsmöglichkeiten im gesellschaftlichen Gefüge einschränkt. Deshalb neigen Frauen zu passiven Problemlösungsmustern, die sich in der Prostitution oder Alkoholmissbrauch äußern und eben nicht in kriminellen Handlungen. Dass Frauen vor allem Eigentums- und Vermögensdelikte begehen, hängt mit dem gesellschaftlichen Bild der Frau zusammen. Danach ist der Konsum von Schönheitsattributen und Statussymbolen für Frauen wichtig. Innerhalb der feministischen Ansätze wird Frauenkriminalität als ein Labeling, also eine Etikettierung, verstanden. Im Strafrecht führt demzufolge die geschlechtsspezifische Selektivität dazu, dass straffällige Frauen eher als krank etikettiert und in die Psychiatrie eingewiesen werden und straffällige Männer als kriminell und gewalttätig eingestuft werden und in Gefängnisse kommen. Auch hier bedarf es noch einer empirischen Überprüfung. Nach der Sozialisationstheorie durchlaufen die Geschlechter unterschiedliche und damit geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse. Mädchen und Frauen werden Werte wie Häuslichkeit, Folgsamkeit und Passivität vermittelt. Diese Werte entfalten eine kriminalitätshemmende Wirkung, sodass Kriminalität von Frauen durch eine misslungene Erziehung zur weiblichen Rolle entsteht. An die Geschlechtsstereotype durch Zuschreibung von spezifisch weiblichen und Tätereigenschaften knüpfe ich nun an. Diese Eigenschaften rahme ich im Kontext weibliche Täterschaft. Die Frauen zugeschriebenen Attribute kennzeichnen ihren vermeintlichen Sozialcharakter. Frauen gelten als einfühlsam, furchtsam, fürsorglich, liebevoll, mitfühlend, schwach und weichherzig. Ihnen wird Friedfertigkeit und Passivität unterstellt. Daher werden sie eher mit Opferwerdung als mit Täterschaft in Verbindung gebracht. Im Widerspruch hierzu stehen die landläufigen Vorstellungen über Eigenschaften von Straftätern. Danach ist Kriminalität maskulin, aggressiv, feindselig, negierend, stark, unsensibel und wütend. In der Folge ist in der kriminologischen Forschung das Phänomen der weiblichen Kriminalität und insbesondere der weiblichen Gewaltanwendung ideologisch vorbelastet. Im feministischen Diskurs der Frauenbewegung der 1970er Jahre galten Frauen infolge der Geschlechterzuschreibung als die besseren Menschen und erschienen als Retterinnen der Menschheit. Aber wie verhält es sich mit einer Frau, die diesen Rollenstereotypen zuwiderhandelt? Wie werden aggressive und feindselige Frauen in unserer Gesellschaft wahrgenommen? Ist Kriminalität im Spiel, so verstoßen Frauen mehr noch als Männer gegen die ihnen zugewiesenen Rollenklischees und machen sich gesellschaftlich, moralisch angreifbar. Sie entsprechen nicht mehr dem Bild einer guten Frau, sondern dem einer bösen Täterin. Der französische Dramatiker und Drehbuchautor Marcel Achat brachte diesen Dualismus im Verhältnis zu Männern pointiert auf den Punkt. Gute Frauen sind besser als gute Männer. Böse Frauen sind böser als böse Männer. Zitat Ende. Unabhängig von dieser moralischen Einordnung gibt es in der Kriminologie das ideale Opfer und den idealen Täter. Der Kriminologe Nils Christie schuf die Figur des idealen Opfers. Ihm zufolge ist das ideale Opfer ein von einer Straftat betroffenes Individuum, das gesellschaftlich voll und ganz als Opfer legitimiert ist. Um dies zu veranschaulichen, bezieht sich Christie beispielhaft auf eine kleine alte Dame, die sich aufopferungsvoll um ihre kranke Schwester kümmert. Auf dem Nachhauseweg von ihrer Schwester schlägt ihr tagsüber ein großer Mann auf den Kopf und entreißt ihr ihre Tasche. Die darin enthaltenen Wertsachen verbraucht er für Alkohol und auch für Drogen. Hieraus ergibt sich für Christy sowohl das ideale Opfer als auch der ideale Täter. Danach ist das Opfer schwach, das heißt, ältere Frauen oder Kinder eignen sich besonders gut als Opfer. Das Opfer engagiert sich in sozial akzeptierter Weise. Hierunter fällt das Kümmern um andere Menschen. Dem Opfer kann kein Vorwurf gemacht werden. Dies ist der Fall, wenn man sich tagsüber auf die Straße begibt, aber nicht, wenn man nachts in einem Park spaziert. Der ideale Täter seinerseits ist groß und ein schlechter Mensch. Zudem kennt das ideale Opfer den Täter nicht und er hat keinerlei persönliche Verbindung zu ihm. Der männliche Täter ist angsteinflößend und ein distanziertes Etwas. Also je fremder und unmenschlicher, desto besser. Dieses vereinfachte Bild bedeutet dann, dass alles so weiterlaufen kann wie bisher und das eigene moralische Denken unberührt bleibt, da nur Unmenschen böse Handlungen ausführen. Das ideale Opfer und der ideale Täter verfestigen somit einseitige und idealisierte Wahrnehmungsmuster von Opfer und Täterschaft. Dabei zeigen sich in der Realität Überschneidungen. Und so kann das Opfer zum Täter werden und umgekehrt. Und genau diese Überschneidungen waren Nils Christy mit Blick auf das ideale Opfer und den idealen Täter wohl bewusst. Er stellte also fest, Täter, die zu Opfern werden, sind schlechte Täter. Genauso wie Opfer, die zu Tätern werden, schlechte Opfer sind. Zitat Ende. Das Phänomen des Täteropfers oder Opfertäters wird in der kriminologischen Forschung als Victim-Offender-Overlap bezeichnet. Der Victim-Offender-Overlap wird in den vergangenen beiden Jahrzehnten, insbesondere in den USA, vielfach empirisch erforscht. Aus den Studien ergibt sich, dass Opferwerdung und Täterschaft durch dieselben Einflussfaktoren bedingt werden. Solche Einflussfaktoren sind das Beobachten elterlicher Gewalt in der Kindheit sowie eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit als Erwachsene durch Fremde und oder in der Partnerschaft. Als soziodemografische Risikofaktoren für eine Opfer- und Täterwerdung gelten der Migrationshintergrund, niedrige Bildung und zunehmendes Alter. Obwohl der Victim-Offender-Overlap gut belegt ist, sind die Wirkmechanismen nur teilweise aufgedeckt. Somit sind die Ursachen für das Phänomen nach wie vor schwer fassbar. Verschiedene kriminologische Theorien und Ansätze versuchen, den Victim-Offender-Overlap zu erklären. Hinter dem Victim-Offender-Overlap steht zunächst die Routine-Aktivitätstheorie. Danach unterliegen Opferwerdung und Täterschaft denselben Einflussfaktoren wie Alter und Geschlecht. Damit zusammenhängt auch der Lebensstil. Genauer besagt diese Theorie, dass tägliche Routinen und Lebensgewohnheiten die Wahrscheinlichkeit, Täter oder Opfer zu werden, in hohem Maße beeinflussen. Kriminalität ist demzufolge ein Zusammenspiel von einem motivierten Täter, einem geeigneten Tatobjekt und dem Fehlen von ausreichenden Schutzmöglichkeiten wie Polizei oder Nachbarn für das Tatobjekt. Nach dieser Theorie ist Kriminalität ein situatives Ereignis, das weniger von der Persönlichkeit des Betroffenen als vielmehr von der Situation, in der sich der Täter oder das Opfer befindet, abhängt. So sind junge Menschen, die nachts Clubs besuchen, ungleich mehr Risiken der Opfer- und Täterwerdung ausgesetzt als häusliche Menschen. Überdies spielt der kulturelle und gesellschaftliche Kontext von Täter und Opfer eine Rolle. Nach der Subkulturtheorie treten kriminelle Handlungen dann auf, wenn sich Verhaltensweisen, Werte und Normen von gesellschaftlichen Subkulturen von denjenigen der Hauptkultur unterscheiden. Opferwerdung und Täterschaft sind Resultat von durch Ungleichheiten in der Hauptkultur hervorgerufenen Anpassungs- und Statusproblemen der Subkulturmitglieder. Insbesondere gewalttätigen Subkulturen ist ein Kreislauf der Gewalt zwischen Täter und Opfern zu eigen. Innerhalb dieser Subkulturen verüben Täter gegen Opfer Gewalt, die wiederum ihre vormaligen Peiniger in einem Racheakt attackieren. Vor allem in Gangs hat sich eine Akzeptanz einer gewalttätigen Austragung von Konflikten etabliert. In der Folge wechselt häufig die Rolle als Opfer und als Täter von Subkulturmitgliedern in gewaltaffinen Milieus. Das Gefängnis ist bekannt für seine Subkultur, die oft genug Übergriffe zwischen Gefangenen nach sich ziehen. Nach der allgemeinen Stresstheorie führen belastende negative Gefühlszustände wie Wut, Frustration, Angst und Depressionen zu kriminellen Verhalten, wenn dem Betroffenen keine adäquaten Bewältigungsmechanismen zur Verfügung stehen. Beispielsweise Intelligenz, Kreativität und Fähigkeiten zur Problemlösung. In diesem Kontext gilt die Opferwerdung als ein Stressfaktor, der beim Individuum Frustrationen auslöst und zur eigenen Gewaltanwendung motiviert. Nicht nur die eigene Opfererfahrung, sondern auch nachempfundene und vorweggenommene Opfergedanken wirken sich negativ aus. Während nachempfundener Stress auf dem Beobachten elterlicher Gewalt beruhen kann, ist vorweggenommener Stress mit Unsicherheitsgefühlen und einer angenommenen höheren Wahrscheinlichkeit der eigenen Opferwerdung verbunden. Erneut lässt sich auf das Gefängnis verweisen. Dort gibt es eine Reihe von Stressfaktoren, die von eigenen Opfererfahrungen über beobachtete Gewalt bis hin zur Angst vor Übergriffen reichen. Hieraus lässt sich erahnen, dass der Aufenthalt im Gefängnis viel Konfliktpotenzial in sich birgt, zumal die Rückzugsmöglichkeiten der Gefangenen begrenzt sind. Nun sind wir im Gefängnis angelangt und wenden uns Frauen im Strafvollzug zu. Zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung werden Menschen verurteilt, die einerseits immer wieder mit minderschweren und mittleren Straftaten straffällig werden und andererseits mit schweren Straftaten auffallen. Dort sammeln sich Menschen, die gemeinhin mit dem Ausdruck böse belegt werden. Wir wollen nun etwas hinter die Kulissen schauen und uns zunächst den bloßen Zahlen zur Gefangenenpopulation widmen. Vorweg möchte ich bemerken, dass die Gefangenenpopulation nicht von Zu- oder Abnahmen der Kriminalität abhängig ist, sondern von der Sanktionspraxis, der Strafaussetzung zur Bewährung und deren Widerruf sowie der Anzahl der Ersatzfreiheitsstrafen. Ein Anstieg der Tatverdächtigen wirkt sich also nicht unbedingt auf die Gefangenenpopulation aus. Aus der Abbildung geht die Entwicklung der weiblichen und männlichen Strafgefangenen seit 2000 hervor. Im Unterschied zur oben dargestellten PKS enthalten die Strafvollzugsstatistiken stichtagsbezogene Informationen über die Gefangenenpopulation. Allerdings ist ein Vergleich der Strafgefangenenpopulation vor und ab 2003 wegen der Änderung des Stichtages vom 31. Dezember auf den 31. März des jeweiligen Jahres schwer möglich. Aufgrund der Weihnachtsgnade und des großen Anteils an Urlauben aus dem Vollzug fällt die Strafgefangenenpopulation am früheren Stichtag zahlenmäßig kleiner aus. Hieraus erklärt sich der nachfolgende Anstieg der Gefangenenzahlen. Den Höchststand erreichten die männlichen Strafgefangenen mit über 61.000 im Jahr 2007. Bis einschließlich 2016 gingen die Zahlen der männlichen Gefangenen dann kontinuierlich zurück mit einem Tiefstand von fast 48.000 Insassen. 2017 stieg deren Anzahl leicht an und 2018 sank diese wieder etwas. Anders verläuft die Entwicklung der weiblichen Strafgefangenen, die ich Ihnen aber erst in der nächsten Abbildung wegen der hier kaum wahrnehmbaren Unterschiede näher vorstellen werde. Was Sie allerdings der Abbildung deutlich entnehmen können, ist der große Abstand zwischen den Geschlechtern. Im Zeitraum von 2000 bis 2018 liegt der Anteil der Frauen im Strafvollzug lediglich bei um 5% der gesamten Gefangenenpopulation. Wenn Sie sich erinnern, war der Anteil mit etwa 25% Frauen an allen Tatverdächtigen noch ungleich höher. Hier zeigt sich die im gesamten Strafverfahren stattfindende Ausfilterung von Fällen, die durch Einstellungen und Strafbefehle auf Ebene der Staatsanwaltschaft und durch Verurteilungen zu Geldstrafen und Bewährungsstrafen herausfallen. Von dieser Ausfilterung sind Frauen mehr als Männer betroffen. Dies deutet auf eine nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ungleiche Kriminalitätsbelastung zwischen den Geschlechtern hin. Im Vergleich zu Männern begehen Frauen minderschwere und zahlenmäßig weniger Delikte. Die Abbildung zu Insassen enthält eine Dreiteilung aus Sicherungsverwahrung, Jugendstrafe und Freiheitsstrafe. Bei der Gesamtzahl der Insassen ist zunächst ein stetiger Anstieg zu beobachten, der seinen Höhepunkt 2007 mit fast 3.400 Frauen erreicht. Bis ins Jahr 2012 bleiben diese Zahlen mit Ausnahme des Jahres 2010 in etwa gleich hoch. Der Rückgang der Zahlen der Insassen beginnt also im Vergleich zu den Männern etwas zeitversetzt, 2013, und hält an, sodass die Gesamtzahl der Insassen 2018 knapp unter 3.000 sank. Der Großteil der Frauen verbüßt Freiheitsstrafen. 2018 machte der Anteil der Insassen mit Jugendstrafe nur knapp 5% aus. Seit 2007 hat sich die Anzahl der Insassen mit Jugendstrafe mehr als halbiert. Bei der Sicherungsverwahrung sind Frauen eine Ausnahmeerscheinung. Bis 2006 gab es keine Frau in Sicherungsverwahrung. Seit 2007 sind inzwischen einer und drei Frauen in Sicherungsverwahrung. Im Folgenden möchte ich Ihnen Ergebnisse aus meiner Interviewstudie im Frauenvollzug vorstellen. Die 38 von mir durchgeführten Interviews wurden bereits in den Jahren 2004 und 2005 in den Justizvollzugsanstalten Eichach in Bayern und Willich II in Nordrhein-Westfalen geführt. Zwar ist die Studie veraltet, jedoch gibt sie nach wie vor wichtige Anhaltspunkte für unser Thema Frauen als Opfer und Täterin. Bei den Interviewten beider Anstalten handelte es sich meist um engagierte und eher wortgewandte Frauen. Die meisten Interviewten zeichneten sich durch eine differenzierte Haltung gegenüber den Haftbedingungen und dem Gefängnisalltag aus und übten konstruktive Kritik. Die Interviewten waren nicht repräsentativ für die jeweilige Anstalt, weil sie einen weitaus günstigeren soziodemografischen Hintergrund als die anderen Insassinnen hatten. Dies zeigt sich besonders beim Bildungsniveau. Fach oder Abitur hatten 6 Frauen, die mittlere Reife 12 Frauen, den Hauptschulabschluss 13 Frauen und keinen Abschluss 6 Frauen. Ein Studium hatten sogar 3 Frauen absolviert. Eine Frau eine Fachschule und 20 eine Ausbildung. Angelernt oder ohne Abschluss waren 7 Frauen und keine Ausbildung hatten ebenfalls 7 Frauen. Vor der Inhaftierung waren 7 Interviewte als Selbstständige oder Unternehmerin tätig, 4 Frauen als Angestellte oder Beamtin, 8 Frauen befanden sich in einer Ausbildung und weitere 8 Frauen übten ungelernte oder angelernte Tätigkeiten aus. 5 Frauen waren Hausfrau und 2 Frauen waren arbeitslos. Der Altersdurchschnitt lag bei 38 Jahren und die Altersspanne reichte von 24 bis zu 58 Jahren. Während des Interviews waren 16 Frauen ledig, 15 Frauen in Trennung oder Scheidung und nur 4 Frauen waren verheiratet oder in einer festen Beziehung. 3 Frauen waren verwitwet und zum Teil wegen der Tötung ihres Partners. In Bezug auf Deliktsgruppen nach dem schwersten Einweisungsgrund waren 9 Frauen wegen eines Tötungsdelikts inhaftiert. Die meisten Frauen, nämlich 16, hatten ein Betäubungsmitteldelikt begangen. Wegen Betrugsdelikten befanden sich 10 Frauen im Gefängnis, wegen Raub oder Erpressung 2 Frauen und eine wegen eines anderen Delikts. Die Spannbreite der Dauer der Freiheitsstrafen war breit gefächert. Wegen schwerer Straftaten waren 4 Frauen lebenslänglich in Haft, 2 Frauen über 10 Jahre und 6 Frauen mehr als 5 bis 10 Jahre. Im mittleren Bereich mit Strafen über 2 Jahren bis 5 Jahre waren 8 Frauen und im unteren Bereich bis 2 Jahre 3 Frauen. Das Gros von 26 Frauen wies keine Vorstrafe auf. 5 Frauen eine Vorstrafe und 7 Frauen mehrere Vorstrafen. Die Bewertung ihres Strafmaßes war in gerechte Verurteilung und in angemessene Strafe unterteilt. Als gerecht empfand die breite Mehrheit mit 24 Stimmen ihre Verurteilung. 11 fanden ihre Verurteilung teilweise gerecht und 3 bezeichneten ihre Verurteilung als ungerecht, weil sie sagten, sie seien unschuldig. In Bezug auf die Angemessenheit der Strafe hielt der Großteil von 28 Frauen ihre Strafe aber für zu hoch. Demgegenüber sahen 4 Frauen ihre Strafe als zu niedrig an. Und 6 Frauen empfanden ihre Strafe als angemessen. Vielen Frauen war es ein Anliegen, ihre Bewertung zum Strafmaß zu erläutern. Manche verteidigten ihre Unschuld. Andere fühlten das Tatgeschehen und das Tatunrecht nicht richtig gewürdigt. Eine Interviewte betonte: Die Tat war kein geplanter Mord, sondern eventuell schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Ich habe die Tat nicht selbst ausgeführt. Zitat Ende. Mehrere Frauen sahen ihre Tat als nahezu unabwendbares Geschehen an, weil sie verzweifelt waren oder sich in einer Notlage oder Beziehungsabhängigkeit befanden. Eine Interviewte meinte: Ich bin kaputt gemacht worden. Es war eine Verzweiflungstat. Zitat Ende. Es fiel auf, dass mehrere Frauen unter dem Einfluss anderer die Tat begangen haben. So sagte eine Interviewte: Die Aktivität habe ich wegen meines damaligen Freundes und dessen Mutter gemacht. Zitat Ende. Obwohl die meisten Frauen das Unrecht ihrer Tat einsahen, zeigten sich immer wieder nachvollziehbare Verdrängungsmechanismen, Bagatellisierungstendenzen und die unbewusste Verwendung von Neutralisationstechniken. Die Frauen äußerten sich auch zu den Lebensumständen in ihrer Kindheit. 19 Frauen bezeichneten ihre Kindheit als eher bis sehr glücklich, 8 Frauen haben gute und unschöne Kindheitserinnerungen und 11 Frauen verlebten eine eher bis sehr unglückliche Kindheit. Bei einigen Frauen war die Kindheit häufig in mehrfacher Hinsicht teilweise eher oder ganz überschattet von Lieblosigkeit in 13 Fällen. Am häufigsten kam mit 18 Mal Streit zwischen den Eltern vor. Massive Opfererfahrungen machten einige Frauen. 6 gaben körperliche Misshandlungen, 8 sexuellen Missbrauch und 5 Mobbing in der Schule an. 2 Frauen litten unter dem Alkoholismus eines Elternteils. Die Bewältigung oder der Umgang mit einer stoffgebundenen Abhängigkeit belastete 18 Interviewte, von denen 12 drogenabhängig waren und Heroin, Kokain, Crystal Meth oder Speed konsumierten. 4 Frauen waren tablettensüchtig, eine alkoholabhängig und eine äußerte sich nicht näher zu ihrer Sucht. Bis auf eine Interviewte führten alle Abhängigen ihre Kriminalität auf ihre Sucht zurück. Während der Haft gibt es vielfältige Belastungen für die Insassinnen. Die Befragten erlebten das Verhältnis zwischen den Insassinnen oft als schwierig. Lediglich 5 Interviewte fanden das Verhältnis gut. Dabei handelte es sich um Frauen in einer besonderen Abteilung, wie die Mutter-Kind-Abteilung. Dies mag an den Auswahlverfahren und der daraus resultierenden Zusammensetzung von motivierten und an der Behandlung interessierten Insassen liegen. Unter den 18 Frauen mit einer gemischten Beurteilung äußerte sich eine Interviewte folgendermaßen. Es sind überwiegend Zweckgemeinschaften, oberflächlich, nutzenorientiert, Hetzen über andere, kein ungestörter Umgang, kein heimisches Gefühl. Zitat Ende. Bei 14 Befragten mit einer negativen Bewertung scheint das konfliktbeladene und problematische Beziehungsgefüge positive Erfahrungen zu überlagern. So meinte eine Interviewte, immer Rivalitäten, schön ins Gesicht reden und man fällt drauf rein. Maßlose Enttäuschungen, mit manchen kann man sich nicht unterhalten, weil sie nur schreien. Zitat Ende. Im Gegensatz hierzu fallen die Einschätzungen über den allgemeinen Vollzugsdienst wesentlich besser aus. 12 Frauen zufolge ist die Beziehungsebene zwischen Insassin und allgemeinem Vollzugsdienst gut bis sehr gut. Die meisten Interviewten, 23 Frauen, geben eine gemischte Bewertung ab, die auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten im allgemeinen Vollzugsdienst zurückgeht. Lediglich eine Befragte hielt das Verhältnis für schlecht und für eine weitere war eine Bewertung nicht möglich. Von Einschüchterung oder Bedrohung von Mitinsassinnen haben 31 Interviewte entweder selbst oder vom Hörensagen etwas mitbekommen. Eine Befragte konstatierte, körperliche Gewaltandrohungen sind seltener. Kleine Erpressungen bei Tauschgeschäften. Zitat Ende. Mehrere Interviewte standen dem Opfer erfolgreich zur Seite. Eine Frau meinte, sie sei dazwischengegangen, Betroffene hat ein blaues Auge davongetragen. Zitat Ende. Und eine andere, ja, mit viel Reden, keine Handgreiflichkeiten, die Streitschlichtung war erfolgreich. Zitat Ende. Selbst Opfer von Einschüchterung oder Bedrohung wurden 12 Interviewte. Eine Betroffene resignierte, hab mich zurückgezogen, gehe nicht mehr in die Freistunde, kein Umschluss. Ich darf mich nicht an die Beamten wenden, sonst wurden mir Schläge angedroht. Zitat Ende. Eine weitere gab ihr Amt als Gangsprecherin ab. Als Gangsprecherin gab es täglich Gezeter. Ich musste mich um alles kümmern, das wird zu viel. Zitat Ende. Diese Grafik enthält eine Zusammenstellung der Erfahrungen der Interviewten als Täterin und als Opfer. Wenngleich einige Frauen nur als Täterin in Erscheinung getreten sind, verfügt eine erkleckliche Anzahl der Frauen über Opfer- und Täterinnenerfahrung. Im Rahmen der Täterschaft sind bei mehreren Frauen nicht nur die aktuellen Inhaftierungstaten wie Tötungsdelikte und Betäubungsmitteldelikte, sondern auch Vorstrafen wegen früherer Straftaten relevant. Opfer wurden viele Frauen in der Kindheit, wenn es um das Beobachten von elterlichen Streitereien ging. Manche Frauen erlebten massive Übergriffe durch körperliche Misshandlung und/oder sexuellen Missbrauch. Ein stattlicher Anteil wies eine stoffgebundene Abhängigkeit auf, vor allem Drogen, die in der Regel zu Beschaffungskriminalität führte. Im Strafvollzug wussten die meisten Interviewten von Einschüchterungen und Bedrohungen anderer Mitinsassinnen. Einige unter ihnen waren selbst hiervon betroffen und litten teilweise noch hierunter. Aber was bedeutet der Strafvollzug für die Interviewten, für ihre weiteren Lebensperspektiven? Unterschieden sich diese von der Normalbevölkerung? Zum Schluss möchte ich deshalb auf die Wünsche und Hoffnungen der Interviewten nach der Entlassung eingehen. Die Antworten drücken die Sehnsucht nach Normalität und nach Zugehörigkeit zur Durchschnittsbevölkerung aus, was die folgenden Aussagen verdeutlichen. Stinknormales Leben, mit beiden Beinen im sozialen Leben stehen, Zitat Ende. Die geäußerten Wünsche sind bescheiden. Beispielsweise möchte eine Frau auf einer Wiese liegen, eine andere mit ihrem Hund spazieren gehen und eine weitere laufen. Diese Wünsche beziehen sich verständlicherweise auf die wiedergewonnene Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit. Der Wunsch nach einem bewussteren und sinnenfroheren Leben spielte ebenfalls eine Rolle. Immer wieder klingt die Sehnsucht nach einem intakten Familienleben an. Die erfolgreiche Wiedereingliederung oder Eingliederung im bürgerlichen Milieu gilt nahezu durchweg als Idealvorstellung. Das heißt, Haus, Garten, Auto, Gesundheit, mit Tochter gut machen. Heile Welt, Zitat Ende. Auf die Überschrift der Vorlesung bezogen, bedeuten diese Aussagen, dass diese bösen Frauen gut im Sinne der Durchschnittsbevölkerung sein möchten. In meinem Fazit stelle ich zunächst fest, dass, wie schon die Ringvorlesung zeigt, das Böse fasziniert und uns überall, also in Berichterstattung, Kunst, Unterhaltung und so weiter begegnet. Mit Annemarie Pieper in ihrem Buch Gut und Böse lässt sich konstatieren, das Böse hat Karriere gemacht, denn das Böse fasziniert, während das Gute aufgrund seiner Unauffälligkeit und Selbstverständlichkeit fast schon den Anstrich des Langweiligen hat. Zitat Ende. Wir fühlen uns also zugleich angezogen und abgestoßen von bösen Frauen. Böse wird in diesem Kontext regelmäßig mit Kriminalität und insbesondere mit Schwerkriminalität assoziiert. Dies erklärt aber auch den Erfolg so manchen Films über Mörderinnen oder Serien über Frauen im Gefängnis. Wenden wir uns wieder der Wissenschaft zu. In der Kriminologie geht es unter anderem um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Straftaten, Straftätern und Opfern. Dabei gründen vorsätzliche Straftaten auf einer willentlichen und zurechenbaren Tätigkeit. Dies gilt ebenso für das Böse in Straftaten. Hierin sieht Jörg Noller in seinem Band Theorien des Bösen das Problem des Bösen als willentlicher und zurechenbarer Akt verortet. Ich zitiere: Als einer der am stärksten wertenden Begriffe unserer Sprache ist die Verwendung des Begriffs des Bösen nicht nur eine Beschreibung oder Feststellung von Tatsachen in der Welt, sondern die Zuschreibung dieser Eigenschaft zu einer Person oder Sache, eine Handlung, die diese Person oder dieses Ding, die betreffenden Willensakte und Taten in ein unverrückbar negatives Licht stellt und sie stigmatisiert. Dass niemand als böse etikettiert werden möchte, ist deshalb nur zu verständlich. Das Böse ist ein Unwort. Sollten wir es also lieber ganz aus unserem Wortschatz streichen? Zitat Ende. Aufgrund dessen ist es nicht verwunderlich, dass dem Begriff des Bösen in der Kriminologie kaum Bedeutung zukommt. Aus der Forschung im Strafvollzug ergibt sich ein vielschichtiges Bild von Menschen, die dem Alltagsdenken zufolge Böses tun und damit böse sind. Die interviewten Frauen im Strafvollzug bekennen sich überwiegend zu ihrer Tat und akzeptieren die Verurteilung, auch wenn sie das Strafmaß zu hoch finden. Ihre Biografien zeigen Frauen, die unter normalen Lebensumständen und unter unglücklichen Lebensumständen aufgewachsen sind. Insbesondere Frauen, die getötet hatten, werfen sich diese Tat vor. Als frauentypisch kann die Straffälligkeit aufgrund des starken Einflusses von Freunden und Verwandten angesehen werden. Nicht selten sind die Interviewten Opfer und Täterin zugleich. Die Drogenabhängigkeit begünstigt Beschaffungskriminalität. Der Opferstatus dient jedoch nicht als Entschuldigung für die Tat. Eine strafrechtliche Ahndung ist erforderlich und in schwereren Fällen auch eine Inhaftierung. Der Strafvollzug ist aber nicht als Verdammung der Gefangenen zu verstehen, sondern als Freiheitsentzug mit dem Ziel der Resozialisierung der Betroffenen. Das Tatunrecht spielt bei der Tataufarbeitung eine Rolle, wird aber nicht als das Böse deklariert. Wie verfahren wir nun mit dem Bösen? Im Alltagsgebrauch ist der Begriff allgegenwärtig. Auch um ein gemeinsames Verständnis über abzulehnende Verhaltensweisen und Menschen herzustellen. Das Böse lässt sich als moralische Kategorie und auch als moralischer Kompass nicht aus unserem Wortschatz entfernen. Folglich gehört das Böse in uns und um uns zu unserer Gesellschaft. In einer demokratischen Gesellschaft mit menschlichem Antlitz stellt der Umgang mit dem Bösen an uns gewisse Anforderungen, die die forensische Psychiaterin Nala Saimi in ihrem Buch »Jeder kann zum Mörder werden« darlegt. Ich möchte daher mit einem Zitat von Saimi schließen. Wenn wir begreifen, dass die meisten Straftäter keine andere Kategorie von Menschen sind, sondern sie und wir uns letztlich nur in recht wenigen Teilbereichen voneinander unterscheiden, können wir uns unseren Blick auf den Menschen insgesamt vervollständigen und Konsequenzen für unsere Gesellschafts-, Sozial- und Kriminalpolitik ziehen. Zugleich verstehen wir, wie alltäglich das Böse ist, dass es keine menschliche Gesellschaft ohne Böses geben wird und warum sich eine Gesellschaft gerade deswegen ihre Menschlichkeit bewahren muss. Zitat Ende. Und ich danke Ihnen hiermit herzlich für Ihre Geduld.
Das war der gestrige Vortrag aus der Ringvorlesung »Das sogenannte Böse« an der Georg-August-Universität. Rita Haverkamp sprach über »Das Böse und die Frauen« als Opfer und Täterinnen. Fortgesetzt wird die Vortragsreihe in der kommenden Woche von der Sozialpsychologie-Professorin Barbara Krahe. Sie stellt in ihrem Vortrag die Fragen »Was fasziniert uns am Verbrechen? Was stößt uns ab? Und wie wirkt Kriminalität in den Medien?« Die Ringvorlesung der Göttinger Universität findet jeden Dienstagabend um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie mittwochs um 12 Uhr hier im Stadtradio Göttingen auf der 107,1.